Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zum Einschlafen-Podcast Episode 335. Ich bin Tobi. Ich lese euch heute ein bisschen Immanuel Kant vor aus der Kritik der reinen Vernunft. Davor gibt es den Rilke der Woche, der heißt heute In der Dämmerung. Und davor erzähle ich euch ein bisschen was, damit ihr abgelenkt seid von euren eigenen Gedanken und besser einschlafen könnt. Ja, ich konnte die letzte Zeit schlecht einschlafen. Zwar nicht, weil ich Einschlafprobleme hatte, sondern weil ich so viel auf dem Zettel hatte. Ich hatte ganz viele Abendveranstaltungen. Ne? Dann kann man natürlich hinterher hervorragend einschlafen, aber ich war irgendwie relativ viel unterwegs, auch zu ganz unterschiedlichen Anlässen. Und drei davon haben mich nacheinander in die O2-World nach Hamburg geschickt. Das ist eine Veranstaltungshalle, die direkt neben dem Volksparkstadion liegt. Was ich jetzt noch gar nicht sagen darf, weil das Volksparkstadion erst ab übernächster Woche wieder Volksparkstadion heißt. Im Moment heißt es noch Imtech Arena. Aber ich glaube, das I wird schon abgebaut. Na, wie auch immer. Also wir St. Pauli-Fans sagen ja zu diesem Stadion Mordor. aber meinen das natürlich nicht so. Nein, das ist nicht so, dass dort Sauron wohnt. Tja, aber es ist trotzdem so, als St. Pauli-Fan ist es halt merkwürdig, so dreimal kurz hintereinander zum HSV-Stadion zu fahren, aber nicht reinzugehen, sondern nebenan in die O2-World. Dort findet ja HSV-Handball statt und die Freezers spielen da ihren Eishockey, glaube ich. Und manchmal sind da eben auch Konzerte. Und ich hatte drei Veranstaltungen gleich hintereinander und ich dachte, ich erzähle euch einfach mal davon, weil mindestens eine davon findet ihr auf jeden Fall langweilig, denn für alles drei ist es schon echt schwierig, sich zu begeistern. Egal. Am Mittwoch der vorletzten Woche, ja, war das, nee, letzte Woche war das ja nicht. Nee, vorletzte Woche Mittwoch fing es an. Da bin ich zum Foo Fighters Konzert gegangen. Und da hatte ich mich lange drauf gefreut, weil ich die noch nie live gesehen habe. Und die Foo Fighters sind ja eine Rockband, die gegründet worden sind von Dave Grohl, dem ehemaligen Nirvana-Drummer. Ich habe zufällig letztens sogar gerade irgendwie in der Amazon Instant Video Prime für Lau so eine Doku über die Foo Fighters gesehen. Und da wurde das alles nochmal aufgekocht und ja, ich habe mich da echt schon richtig drauf gefreut. Und was soll ich sagen, es hat sich total gelohnt. Das war richtig klasse, relativ teuer. Ich glaube, die Karten haben 68 € gekostet oder so. Und ich hatte auch gar keine Wahl, wo ich sitzen will, weil das Konzert innerhalb von einer halben Stunde ausverkauft war und ich also mit Glück diese drei Tickets bekommen habe. Bin mit meiner Frau und mit meinem Schwager hingefahren und wir saßen auf dem Oberrang ganz vorne. Was heißt, dass wir so von oben schräg auf die Bühne drauf geguckt haben. Das war sehr, sehr lustig. Also ich hatte den perfekten Blick auf Taylor Hawkins, den Drummer. Und dann Dave Grohl, obwohl der früher Drummer bei Nirvana war, ist er jetzt halt Frontmann, spielt Gitarre und singt. Und Taylor Hawkins, der ehemalige Schlagzeuger von Alanis Morissette, der spielt jetzt bei den Foo Fighters. Und das ist ein Tier, der ist einfach, ich finde den total super, weil der sich auch die ganze Zeit total freut. Also der grinst wie ein Honigkuchenpferd und spielt halt super energiereich da sein Schlagzeug. Insgesamt ist das eine sehr coole Show, die sie da abziehen, haben einen sehr langen Steg einmal quer durch die Halle. kennt man auch, weil sie diesen Steg eigentlich überall mit aufbauen. Am Wochenende danach spielten sie beim Rock am Ring und auch beim Rock im Park. Und ich glaube, beide Konzerte wurden live im Fernsehen übertragen auf 1+. Zumindest das Rock am Ring-Konzert habe ich gesehen und da hatten sie halt exakt die gleiche Bühne und haben auch das gleiche Set gespielt. Ich habe es jetzt nicht ganz im Fernsehen gesehen, weil ich hatte es ja am Mittwoch gerade live erleben können. Aber es ist einfach echt ganz großes Kino, was sie machen. In der Mitte von diesem langen Steg ist so eine kleine runde Hebebühne, die dann hochgefahren werden kann, sodass dann irgendwie in der Mitte des Konzerts geht Dave Grohl nach ganz, ganz vorne, vorgeblich, um eben auch mal auf der Seite zu stehen und da irgendwie nah bei den Leuten zu sein, spielt dann mit der Akustikgitarre ein paar Songs. Währenddessen zieht die Band, der Rest der Band um, nämlich genau auf diese kleine Bühne da in der Mitte von dem langen Steg. Und die wird dann nach 3 Akustiknummern hochgefahren und dann ist die Band halt auf einmal da. Natürlich zieht sie nicht um im Sinne von Verstärker und Schlagzeug werden dann umgebaut, sondern da wird halt, das steht da schon. Die werden dann hochgefahren und dann spielen sie halt in der Mitte von diesem Steg ein paar Songs halt auf dieser kleinen Bühne. Und das sind dann Cover-Songs gewesen. Den ersten kannte ich ehrlich gesagt gar nicht. Aber dann kam AC/DC, Let There Be Rock. Und das ist geil, weil das halt auch eine recht lange Nummer ist. Ich glaube, also das Original dauert irgendwie 8 Minuten und das Cover war jetzt nicht großartig viel kürzer. Also alle 3 Strophen gespielt und nach jeder Strophe kommt halt ein Gitarren-Solo-Teil. Vielleicht ist die Covernummer ein bisschen kürzer, aber nicht viel. Das ist schon ganz geil. Und dann als 3. Covernummer spielen sie dann Under Pressure von Queen, wo ich zugeben muss zu meiner Schande, dass ich zuerst dachte, jetzt spielen sie Ice Ice Baby, weil der Basslauf halt doch erstaunlich ähnlich ist. Aber das wäre wirklich komisch gewesen. Nee, natürlich Queen und sehr geil. Also das macht alles sehr viel Spaß und die Foo Fighters Songs. Ich habe mir gewünscht, dass sie Monkey Ranch spielen. Das ist mein Lieblingssong von denen von der 2. oder 3. Platte. Geht halt ordentlich ab und das haben sie gleich als 2. Song gespielt. Und dachte ich so, wenn mein Wunsch jetzt schon erfüllt ist, dann kann es eigentlich nur noch besser werden. Und ich habe mich zu keinem Moment beim Foo Fighters Konzert gelangweilt. Es war eine ganz, ganz großartige Show. Ich fand das auch sehr sympathisch, dass Dave Grohl dann irgendwie so nach einer Stunde gesagt hat, ach übrigens, das wird ein langer Abend hier. Ne? Also nicht, dass ihr denkt, dass wir hier nach 1,5 Stunden aufhören, so ist das nicht. Also wie lange soll man das spielen? So 2 Stunden? Und alle jubeln halt so, ja, 2 Stunden, ja, vielleicht auch 2,15, 2,20. Wie wäre es mit 2,5 Stunden? Ach Leute, wir spielen einfach so lange, wie wir können. Und übrigens, Zugaben spielen wir nicht. Also wenn wir fertig sind, dann ist der Grund, dass wir halt nicht mehr können. Und nicht, weil wir uns dann hinten verstecken und hoffen, dass ihr dann Zugabe ruft. Das wollen wir nicht. Zugaben spielen wir nicht. Wir spielen einfach so lange, bis wir nicht mehr können. Und das waren halt tatsächlich über 2,5 Stunden, die sie gespielt haben. Und tatsächlich, wenn sie fertig sind, geht halt auch das Licht an und das Konzert ist zu Ende. Das war sehr, sehr schön. Das war, weiß ich nicht, sehr sympathisch. Allerdings komme ich dann manchmal auch ins Grübeln, weil ich ja halt auch jemand bin, der manchmal auf Bühnen geht. Und ich weiß, dass ein Konzert dann gut ist, wenn auf der Bühne gute Stimmung ist und wenn das so überspringt, irgendwie wenn so ein Funke überspringt und sich die gute Laune irgendwie überträgt. Und ich glaube, bei so Profis wie Dave Grohl und eben den Foo Fighters, das ist dann eben auch schon einstudierte Methode, dass sie am Anfang so tun, als wären sie ein bisschen schüchtern und müssen so gucken. Aber was heißt schüchtern? Einfach so, ne? Wir spielen halt einen Song nach dem nächsten einfach runter und sagen hinterher, oh, wir mussten erstmal gucken, wie es hier so ist, aber es ist ja alles toll und ihr seid ja ein tolles Publikum. Da ist natürlich dann auch so ein bisschen Methode mit dabei, dass man den Gästen Honig um den Bart schmiert und ja vielleicht bewusst sagt, wie toll das Publikum ist, damit es eben eine gute Stimmung hat. Naja, ich weiß nicht. Also ich hatte tatsächlich sehr viel Spaß und war ein wirklich toller Abend. Wenn die nochmal wiederkommen nach Hamburg, dann werde ich auf jeden Fall wieder versuchen, da Karten zu ergattern. Sehr lohnenswert. Genau. Was die Karte gekostet hat, habe ich schon gesagt, 68 €. Was mich überrascht hat, waren die Kosten für den Parkplatz, denn wir sind mit dem Auto hingefahren. Und der Parkplatz bei der O2 World kostet 7 €. Ja, da gibt es irgendwie viele große Parkplätze, ist ja auch gut. Man kann natürlich auch mit den Öffis hinfahren. Da gibt es dann so einen Shuttlebus. Aber wir wollten halt lieber mit dem Auto, weil man dann eben dann doch schneller zu Hause ist. Nach dem Konzert ist dann auch spät. 7 € für einen Parkplatz finde ich schon happig. Zumal ich das dann ja 3-mal innerhalb von einer Woche bezahlt habe. Denn gibt es noch irgendwas zum Foo Fighters Konzert, was ich vergessen habe? Vielleicht noch die Anekdote, dass Dave Grohl beim Konzert, wann waren das? Vor ein paar Tagen in Göteborg in Schweden, ist er von der Bühne gefallen und hat sich dabei das Bein gebrochen. Natürlich überhaupt nicht lustig. Ja, die Foo Fighters haben dann hinterher ein Röntgenbild getwittert und das ist halt ein schöner, glatter Bruch irgendwie. Muss durchaus schmerzhaft gewesen sein, aber er hat dann halt da im Liegen irgendwie so ins Mikrofon gesagt, ja, ich glaube, ich habe mir gerade das Bein gebrochen. Das ist jetzt ein bisschen ungünstig. Ich glaube, ich muss mal kurz ins Krankenhaus, aber halte durch. Taylor Hawkins singt jetzt mal gerade für euch und bis später. Und wurde dann von Sanitätern auf einer Liege irgendwie dann da rausgetragen und Taylor Hawkins singt sowieso einige der Songs. Ich glaube, Under Pressure unter anderem. Ich weiß es nicht. Also ein paar Nummern singt er halt sowieso und die spielen ja auch eh alle immer noch mal in anderen Bands und ja, die haben sich dann hingestellt und gesagt, okay, Dave ist jetzt weg und eigentlich waren die sogar davon ausgegangen, dass der nicht wiederkommt, dass das Konzert dann irgendwann nachgeholt wird. Mit einer besonders langen Show. Und dass sie dann einfach nur noch ein paar Nummern jetzt einfach mal spielen. Und ja, es gibt Videoaufnahmen davon. Auf testspiel.de sind die alle zusammengetragen oder so ein paar davon, zumindest habe ich sie mir angeguckt. Testspiel.de ist eine ganz gute Musik-News-Seite, betrieben von Marc, einem alten Freund von mir. Deswegen mache ich gerne Werbung für ihn. Nein, das ist ein, ich folge ihm halt auf Twitter und da gibt es immer ganz, ganz praktische News und das mag ich dann ganz gerne mal gucken. Genau, und dann gibt es halt eben auch ein Video, wie dann die Band spielt ohne Dave und dann wird Dave halt mit der Trage wieder reingetragen, auf den Stuhl gesetzt und der Sanitäter bleibt auch bei ihm sitzen und hält so das Bein fest, aber er kriegt halt eine Gitarre gereicht und spielt dann halt im Sitzen das Konzert weiter. Mit einem gebrochenen Bein. Ich glaube, gar nicht so gut für das Bein. Aber auf jeden Fall mal eine coole Aktion. Ich hoffe, dass das schnell wieder verheilt. Drück dir die Daumen, Dave. Ist ein ganz sympathischer Typ. Also wirklich, der hat ein sehr sympathisches Auftreten, auch in den Interviews, die ich so gesehen habe und auf der Bühne. Es ist schon irgendwie lustiger, quirliger Typ so und gibt natürlich dann, macht natürlich auch einen auf Rockstar. Ist er ja aber halt auch. So, kann er ruhig einen raushängen lassen. Naja, gibt ordentlich Gas. Ich mag das. Genau. Das nächste Konzert in der O2 World war dann am Sonntag. Gar kein Konzert, sondern eine Aufführung. Und zwar habe ich da die drei Fragezeichen live gesehen. Auch eine Sache, die ich mir schon lange gewünscht habe. Die kommen ja auch öfter mal. Allein während dieser Tour, Phonophobia, waren sie dreimal in Hamburg. Wir haben anderthalb Jahre, glaube ich, diese Nummer aufgeführt und waren während dieser anderthalb Jahre dreimal in Hamburg in der O2 World. Ich glaube, alle drei waren ausverkauft. Alle drei Shows. Und das ist auch echt toll. Ich glaube, das war das Abschlussding. Konzert ja nicht, sondern Abschlussaufführung. Ich bin ein großer drei Fragezeichen-Fan. Schon als Kind habe ich das gehört. Ich kann mich noch daran erinnern, wie wir die ersten Nummern da so auf Schallplatte gehört haben und Kassetten natürlich, Audiokassetten auf dem Flohmarkt erstanden und so für ein paar Mark. Der tanzende Teufel, die habe ich so oft durchgenudelt, dass dann, das ist ja Magnetband und das hat sich dann irgendwann übertragen auf das, quasi, es hat so durchgedrückt und dadurch hat man dann den Schrei vom tanzenden Teufel immer auch schon ganz leise in, weiß ich nicht, so 5 Sekunden vorher schon einmal gehört. Das, ganz lustige Effekte haben sich da ergeben bei den alten Audiokassetten. Naja, und das hat mich dann so begleitet und ich höre ja auch seit vielen Jahren Hörbücher zum Einschlafen. Ich höre auch ab und zu die drei Fragezeichen zum Einschlafen, obwohl ich das nicht so gut finde. Ich höre lieber ein Hörbuch, wo nur ein Sprecher ist und keine Musik zwischendurch ist und das alles ein bisschen eintöniger ist, halt so wie der Einschlafen-Podcast, aber den selbst kann ich ja nicht zum Einschlafen hören. Das irritiert mich dann zu sehr, was ich da für einen Quatsch gemacht habe und dann höre ich Schmatzgeräusche, die mich ärgern und so. Ja, das geht halt einfach nicht so gut. Apropos Schmatzgeräusche. Mein Bruder hat mich auf ASMR aufmerksam gemacht. Da werde ich dann nächste Woche mal was drüber erzählen, weil ich wollte vorher nochmal mich schlau machen, was das genau ist. Aber vielleicht ist das hier ja auch ASMR. Vielleicht werde ich das dann nächste Woche rausgefunden haben. Es geht wohl um so Ambient- und Schmatzgeräusche von Leuten, die irgendwie, ich weiß es noch nicht, Ich habe auf den Wikipedia-Artikel mal drauf geguckt, aber scheint mir merkwürdiges Zeug zu sein, aber sehr erfolgreiches merkwürdiges Zeug. Wollte ich mir auf jeden Fall mal angucken. Wie auch immer, also drei Fragezeichen. Gibt es ja auch als 3D-Sound-Installation im Planetarium, da muss ich auch unbedingt mal hin. Aber wie auch immer, ich habe zum Geburtstag, glaube ich, von meiner Frau die Karten bekommen für Phonophobia. Und das ist halt eine Aufführung, die drei Fragezeichen, die Originalsprecher sind ja immer noch die Originalsprecher Oliver Rohrbeck, Jens Wawacek und Andreas Fröhlich. In der richtigen Reihenfolge, Justus, Peter und Bob. Und die stellen sich dann halt hin, die ziehen sich sehr schick an mit Fliege und machen da halt die Live-Aufführung. Und dazu gibt es dann eben immer noch den Geräuschemacher. Der sitzt da halt irgendwie mit lauter Geraffel um sich drum und macht halt dann die Schrittgeräusche. Also die Sprecher, die gehen zwar auch selber rum, aber das hört man ja nicht, weil sie keine Mikrofone an den Füßen haben. Deswegen macht halt der Geräuschemacher die Schritte auf unterschiedlichen Unterböden und macht halt Türgeräusche und was weiß ich, die schon oft auch in den Talkshows zitierte Flex, ne, wenn Onkel Titus auf dem, also immer wenn Szenen auf dem Schrottplatz gezeigt werden, dann ist das eigentlich ein Milchaufschäumer, der an einem aufgeschnittenen Plastikbecher rotiert. Das klingt halt tatsächlich genau wie das, was man dort halt immer als Flex hört. Das klingt natürlich nicht genau wie eine Flex, weil kein normaler Mensch, der eine Flex bedient, so rumzuppelt. Also das sind dann doch eher gleichförmigere Geräusche. Also ich, zumindest die paar Male, die ich eine Flex benutzt habe oder mein Schwiegervater seine Flex benutzt hat, da haben wir nicht so gemacht, sondern ja, versucht ein bisschen ruhigere Bewegung durchzuführen als der Geräuschemacher mit dem Milchaufschäumer an der Plastik an dem Plastikbecher. Ja, egal. Zumindest, also das ist sehr, sehr schick. Der Geräuschemacher ist auf jeden Fall ein Hingucker und Hinhörer und sehr spektakulär. Dazu gibt es noch eine kleine Band. Allerdings war auch viel Musik so vom Band und die Band hat dann dazu gespielt. Trotzdem schick, mit einer Harfe und einem Bläser, der so Saxophone und noch irgendwas gespielt hat. So, natürlich nicht gleichzeitig, sondern doch einmal sogar, hat er zwei Saxophone gleichzeitig gespielt. Was war noch? Ein Gitarrist und ein Keyboarder, genau. So, und dann gibt es natürlich noch drei weitere Sprecher, zwei Frauen und ein Mann. Der Mann hat drei Rollen gesprochen und die eine Frau, glaube ich, zwei Rollen. Ich weiß es gar nicht. War echt cool. Also viel zu sehen, interessanterweise. Obwohl es ja eigentlich ein Hörspiel ist. Aber es ist halt eigentlich kein Hörspiel, dass man, also die Aufführung, die Geschichte, die dort aufgeführt worden ist, die ist halt eigentlich nicht so, dass man sie sich als Hörspiel anhören würde, sondern es ist eindeutig eine Geschichte, die auch dann auf Show ausgelegt ist. Es ist so ein bisschen viel Klamauk vielleicht sogar drin, wo so alberne Witzchen gemacht werden. Das ist natürlich für die Show genau richtig. Es hat auch Spaß gemacht, aber als CD, so als Standard drei Fragezeichen Folge, wäre es vielleicht eher komisch. Ja, aber natürlich, also ist halt eine Show, die da gemacht wird. Und das war halt auch genau richtig. Es gab sogar eine Tanzeinlage, wo sie so eine Tanzchoreografie aufgeführt haben. Und ja, echt auch ein Hingucker. Ich habe das teilweise probiert, mal Augen zuzumachen und das als Hörspiel auf mich wirken zu lassen, damit ich auch nicht die Gesichter vor mir habe, während ich die Stimmen höre, sondern nur die Stimmen höre, so wie ich es halt seit 30 Jahren irgendwie, nee, wie viel? Keine Ahnung, wie lange es die drei Fragezeichen gibt. Nee, länger als 30 Jahre. Wie alt war ich denn, als ich es erstmal, da war ich 5 oder 6 oder 7 oder so. Also weit über 30 Jahre höre ich die schon, die drei Fragezeichen. Ja, jetzt bin ich 40. Ja, und einfach mal die Gesichter ausblenden und einfach die Stimmen so wahrzunehmen, wie ich sie halt sonst wahrnehme. Hat nicht ganz funktioniert, ehrlich gesagt. weil der Eindruck, dass da eben die Sprecher direkt auf der Bühne stehen, eben doch wieder ja überwog. Und es war halt auch zu schade. Also es gab halt die ganze Zeit irgendwie was zu sehen und zu gucken. Und das war schon toll. Das hat sich auch gelohnt. War auch deutlich günstiger, nur der Parkplatz war halt gleich teuer. Ich habe gedacht, vielleicht ist das nur bei den Foo Fighters so teuer oder die machen die Parkplatzpreise auch angepasst an die Veranstaltung. War aber nicht der Fall. Ja. Großer Unterschied ist natürlich, bei den drei Fragezeichen gibt es natürlich keine Vorgruppe. Hätte man natürlich auch machen können, dass es vielleicht ein Vorprogramm gibt mit anderen Sprechern oder mit irgendwie einem anderen Dings noch. Aber gab es nicht. Und deswegen war das dann auch relativ früh durch. Da war es dann auch noch hell. Irgendwie so um 9 oder so war das dann schon vorbei. Vielleicht so 1,5 Stunden Programm und dann war auch noch 20 Minuten Pause dabei oder so. Ja, da schien noch die Sonne, als das zu Ende war. Bei den Foo Fighters gab es übrigens eine Vorgruppe. Hawkeyes hat mir gar nicht zugesagt. Die waren jetzt nicht schlecht, aber es war nicht gut. Also doch, eigentlich waren sie schlecht. Ich weiß gar nicht genau warum, aber es war so bemüht und nee. Ist aber auch ganz, ganz schwer. Also Vorgruppe von so einer großen Band zu sein, ist echt schwierig. Glück mit Vorgruppen hatten wir. Gemischtes Glück bei den bei Fury in the Slaughterhouse. Da war letztes oder vorletztes Jahr war ja so eine Revival-Konzert in Hannover auf dem Expo Plaza. Da haben Revolverheld als Vorgruppe gespielt. Das war großartig. Die haben richtig angeheizt. Allerdings kam danach, die hatten irgendwie 3 Vorgruppen. Erst irgendwer, habe ich vergessen. Dann Revolverheld, das war super. Und dann kam Käthe. Und das passte so gar nicht. Die Stimmung durch Revolverheld war schon echt, echt super. Und Käthe hat dann die Stimmung eigentlich nur wieder runtergezogen. Es hat einfach auch gar keinen Spaß gemacht. Und alle wollten dann nur noch Fury sehen. Bei AC/DC hatten wir auch eine ganz schlechte Vorgruppe. Bei den Levelers war die Vorgruppe deutlich besser als die Levelers. Dabei bin ich auch gar nicht so großer Levelers-Fan, aber bei den Levelers habe ich ja Sonic Boom 6 kennengelernt und ich bin riesen Sonic Boom 6-Fan geworden, nur weil ich die als Vorgruppe gesehen habe bei den Levelers. Man kann also sehr gutes Glück haben bei Vorgruppen, aber meistens ist es dann ja doch eher so, dass man sich auf den Haupteck freut und dann gar nicht irgendwie den Nerv hat auf eine Vorgruppe. Mein Bruder sagte mir, dass er mal King's X als Vorgruppe von AC/DC gesehen hat und das sei auch total schlecht gewesen. Das kann ich mir gar nicht vorstellen, weil King's X eine meiner absoluten Lieblingsbands sind und die hätte ich halt total gerne mal live gesehen, vor allem bei ihrer Dogman-Tour oder so. Das muss fantastisch gewesen sein. Tja, so kann es halt dann auch auseinandergehen. Hat bestimmt auch einigen Leuten gefallen, Hawkeyes, aber naja. 3 Fragezeichen hatte keine Vorgruppe. Ja, ich hatte gehofft, dass ich zumindest dann bei meinem dritten Termin innerhalb von 7 Tagen in der O2 World einen günstigeren Parkplatz bekomme. Das war am Dienstag dann das Young Voices Konzert und auch der Grund, warum es letzte Woche kein Einschlafen-Podcast gab, denn meine Tochter hat dort mitgesungen. Young Voices ist ein Konzept aus Großbritannien, was sie jetzt halt auch mal hier in Deutschland ausprobieren wollten, wo ganz viele Schulen organisiert werden, die alle ihre Schüler dorthin schicken. Die Schulen müssen vorher schon Stücke einüben und das wird dann dort in einer Riesenshow aufgeführt. Was Ähnliches hat meine große Tochter auch schon mal gemacht. Das hieß Klasse, wir singen und da werden dann halt so gemeinsam Kinderlieder gesungen. Bei Young Voices sind es eher aktuelle Pop Hits, die dort aufgeführt werden von den Kindern. Und das war schon beeindruckend, obwohl sie natürlich Helene Fischer gesungen haben, Atemlos. Aber die Kinder mögen es ja. Das waren 4.412 Kinder, die da mitgesungen haben. Das heißt, die O2 Arena war quasi andersrum aufgebaut. Es gibt da die eine Seite, wo dann bei den ersten beiden Veranstaltungen die Bühne war, und da hinter der Bühne ist dann eben auch der Unter- und Oberrang. Ich glaube, da sind gar keine Sitzplätze, sondern da sind dann so Cafés und Logen und sonst wie was oder so. Sah man halt bei den bei Foo Fighters und bei den drei Fragezeichen gar nicht, weil da eben die große Bühnenaufbauten sind. Und zumindest auf dem Oberrang, genau, auf dem Unterrang gar nicht, denn da saß ich bei den Young Voices, quasi hinter der Bühne der Foo Fighters saß ich, weil die Bühne dann aufgebaut war vor der anderen Kurve quasi. Kleine Bühne mit ein paar Musikern drauf und dahinter auf dem Unter- und Oberrang war halt quasi die ganze Kurve voll mit Schulklassen. Alle mit weißen T-Shirts an und dunkler Hose. Das war schon beeindruckend laut, wie die gesungen haben. Die waren halt auch, ich weiß gar nicht, ob die da überhaupt Mikrofone irgendwie noch hatten, die das verstärkt haben, aber das kann ich mir gar nicht vorstellen. Und das Publikum war dann natürlich auch komplett anders. Bei allen drei Veranstaltungen war das Publikum halt sehr unterschiedlich. Bei den Foo Fighters war der Altersschnitt, glaube ich, so 30, also viele Jüngere, aber auch so viele so meine Generation. Halt alles Hardrock-Fans, Rock'n'Roll, gib Gas. Dann bei den drei Fragezeichen war das Publikum deutlich älter, aber eben auch Kinder dabei. Also die Spanne war viel größer. Bei den Foo Fighters habe ich keine Kinder gesehen, aber bei den drei Fragezeichen waren halt so ein paar Kinder auch dabei. Aber der Schnitt war, glaube ich, deutlich höher. So. Es war schon eher. Also kann gut sein, dass der Schnitt 35, 40 gewesen ist. Ich weiß es nicht so genau. So, meine Generation wahrscheinlich. Bei Foo Fighters eher so jünger, ein Ticken jünger. Und bei Young Voices war das Publikum natürlich ausschließlich Eltern, Geschwisterkinder und Großeltern. So auch ganz anderer Schlag Menschen irgendwie als bei den Foo Fighters und auch ganz andere Stimmung als bei den drei Fragezeichen. Also sehr, sehr unterschiedlich so vom Publikum her. Ich habe mich übrigens geärgert bei dem drei Fragezeichen Ding, da hätte ich durchaus irgendwie einschlafen, Podcast-Merchandise anziehen können und ein T-Shirt oder irgendwie noch Flyer irgendwo hinlegen, weil das ist ja genau meine Zielgruppe eigentlich. Die wollen ja auch alle nur einschlafen beim Hörspiel. Habe ich vergessen. Schade. Fiel mir ein, als ich dann in der Halle saß, dass ich dann eigentlich zumindest einen Einschlafen-Podcast-T-Shirt hätte anhaben können, um ein bisschen Werbeträger zu sein. Ah, ist auch egal. Nicht so wichtig. Na gut. Young Voices, genau. Die haben halt, was weiß ich, ein Hoch auf uns und diese ganzen deutschsprachigen Hits, die gerade so laufen, aber auch Living on a Prayer von Bon Jovi und noch ein paar andere komische Nummern gesungen. Dann gab es zwischendurch auch immer mal Teile, wo dann der Kinderchor nicht, Kinderchor klingt so wie, also die 4412 Kinder nicht gesungen haben, eine Breakdance-Aufführung, wie hießen die denn noch? TPT war die Abkürzung, irgendwie Team Power oder PTP Hamburg, irgendeine Breakdance-Gruppe, eins von, ich glaube TPT war die Abkürzung, die waren ganz cool, wir haben gute Breakdance-Sachen gezeigt. Die Kinder fanden das auch super. Ich konnte damit auch deutlich was anfangen. Und der Stargast war Danium. Und das ist der Gewinner des letztjährigen The Voice Kids Wettbewerb von Pro7. 15 Jahre alt, junger Kerl, der irgendwie da so ein Fernsehwettbewerb gewonnen hat. Und der hat dann zwei Songs gesungen. Und das war total krass, weil die Kids, also sehr, sehr viele der anwesenden Schüler, die im Chor waren, die sind halt ausgetickt vor Freude, diesen Typen zu sehen. Die haben dann richtig gekreischt, so wie bei einem Weltstar. Ich hatte von dem Typen natürlich, was heißt natürlich, ich hatte von dem noch nie was gehört, weil ich The Voice Kids eben auch nicht verfolgt habe. Es war sehr skurril, dass da irgendwie ein 15-Jähriger, der durchaus singen konnte, es war gar nicht so schlecht, aber von den Schülern dann so als Superstar gefeiert worden ist. Und ich kannte den so gar nicht. Ja. Nee, auch diese Veranstaltung hat sich sehr gelohnt. Weniger für mich, aber sehr für meine Tochter, die Jüngere. Die ist jetzt halt 7. Und das muss schon ein sehr beeindruckendes Erlebnis gewesen zu sein. Da auf so einer, sie war ja eigentlich nicht auf der Bühne, sondern sie war da auf dem Oberrang. Aber mit so vielen Kindern gemeinsam so eine Chorleistung zu erbringen. Es gab, die haben auch eine Choreografie eingeübt, hatten sogar einen Star-Choreografen. Marvin hieß der, das ist auch der Choreograf von Helene Fischer und hat auch schon mit Madonna gearbeitet und ist halt so ein sehr bekannter Pop-Choreograf. Und mit dem haben sie da auch ein bisschen Vorbereitung gemacht. Das war bestimmt geil. Also meine Tochter war auch sehr, sehr glücklich und ganz erfüllt. Und am nächsten Tag lief im Hamburger Journal ein ganz kurzer Bericht darüber und sie war gleich wieder Feuer und Flamme und hat dann mitgesungen, konnte auch die Bewegung noch, die Marvin ihr beigebracht hat. Und das hat mich schon sehr gefreut, wie glücklich sie damit war. Ich kann das schon verstehen, dass niemand außer Eltern und Geschwisterkinder und Großeltern dahin gegangen sind, denn das wäre jetzt nicht die Veranstaltung, wo ich hingegangen wäre, wenn meine Tochter nicht da gewesen wäre. Nicht, weil ich es so schrecklich gefunden hätte, also schrecklich war es nicht. Wie gesagt, also am Anfang war ich halt schon so ein bisschen sogar gerührt, mit Tränchen im Auge, als die da losgesungen haben, weil es natürlich auch schön inszeniert war mit tollem Licht und die hatten sich gut vorbereitet und das war schon eine runde Sache. Am Ende ging es mir allerdings dann doch mehr darum, dass meine Tochter da einen schönen Abend hatte. Und deswegen finde ich es auch richtig, dass die Eltern alle dahin gehen und das unterstützen. Wenn sie das vor einer leeren Halle gemacht hätten, wäre es halt auch langweilig gewesen. Und natürlich gibt es dann auch Applaus. Nicht nur, weil sie es gut gemacht haben, sondern vielleicht auch vor allem, weil sie es verdient haben. Wir haben sich viel Mühe gegeben und sollen eben auch eine schöne Zeit da haben. Ja, und das finde ich auch in Ordnung so. Da schäme ich mich nicht dafür, dass ich da hingehe, ohne dass das irgendwie meine Lieblingsveranstaltung wäre. Ganz bestimmt nicht. Sondern das ist gut so. Es gab auch sicherlich auch Eltern, die das auch musikalisch toll fanden. Es ist halt, ja, vielleicht nicht mal wirklich meine Musikrichtung, ne? Aber ich habe schon gesehen, dass einige andere dann eben halt auch laut mitgesungen haben, weil sie die gleichen Lieder mögen oder können oder so. Das ist halt bei mir nicht der Fall. Aber das macht ja gar nichts. Ich hatte trotzdem meine Freude, vor allem, weil eben meine Tochter sich so gefreut hat. Auch insgesamt war es eine nette Sache, da mit den anderen Eltern und so da rumzusitzen. Tja, da hat die Karte für mich übrigens 25 Euro gekostet und der Parkplatz wiederum 7 Euro. Da kassieren sie ordentlich ab. Naja. Hat mich ein bisschen geärgert, vor allem weil sie dann am Ende der Veranstaltung nicht mal alle Ausfahrten aufgemacht haben von dem Parkplatz. Ich glaube, da hätte man für die 7 Euro pro Auto wenigstens ein bisschen bessere Ausfahrorganisation hinkriegen können. Denn natürlich, wenn alle Leute gleichzeitig weg wollen, dann dauert es ein bisschen. Ist ja auch in Ordnung. Aber das mit dem Reißverschlusssystem, das können dann eben doch nicht alle. Und dann wären so ein paar Ordner, die dann irgendwie ordnend eingreifen könnten, vielleicht auch am Ende der Veranstaltung nicht so ganz schlecht gewesen, waren aber keine oder vielleicht zu wenige da. Ja, weil bei den Foo Fighters hat es am längsten gedauert, da rauszukommen. Da haben wir bestimmt noch mal eine halbe Stunde oder dreiviertel Stunde auf dem Parkplatz gestanden. Bei den 3 Fragezeichen ging das sehr fix, da hatten wir einen sehr guten Parkplatz. Parkplatz gelb. Jetzt sind wir irgendwie nach ganz vorne gekommen. War ganz gut, da waren wir relativ schnell weg. Ein paar Young Voices ging es eigentlich. Da waren wir auch früh raus, da war es auch noch hell. Das, was da am längsten gedauert hat, war auf die Kinder zu warten. Und das war sicherlich für die Organisatoren eine der größten Herausforderungen, dafür zu sorgen, dass die Schulklassen alle nicht auseinanderfallen, ne? Weil die Lehrerinnen, die müssen halt dafür sorgen, dass die Schulklasse als kompaktes Paket da irgendwie rauskommt und nicht einzelne Schüler verloren gehen und sich dann da in der O2 halt irgendwie verlaufen und niemals wieder den Weg zu ihren Eltern finden. Also das passiert natürlich nicht. Aber als dann unsere Schulklasse auf dem uns zugewiesenen Parkplatz ankam, war erstmal meine Tochter nicht dabei. Das heißt, die Klasse hatte sich getrennt. Aber da waren natürlich dann noch andere Betreuerinnen bei dem Teil, wo dann meine Tochter mit dabei war. ist alles gut gelaufen. Das haben sie echt gut hingekriegt alles. Aber das hat natürlich dann eine ganze Weile gedauert, weil dann nicht alle Schulklassen auf einmal rausgehen können aus der Halle, sondern es waren immer so blockweise, die dann da rausgelotst worden sind. Tja, das waren so meine drei Besuche der O2-World. Ich selber, oh Gott, jetzt habe ich das völlig vergessen. Ich wollte noch Werbung machen für ein Hörertreffen. Jetzt schlaft ihr alle schon. Wie ärgerlich. Also die Leute, die hier live zuhören, die kriegen es wenigstens noch mit. Und alle anderen, ich schreibe es einfach nochmal ganz groß auf die Webseite und überall hin. Es gibt ein Hörertreffen, relativ spontan. Am Sonntag habe ich selbst ein Konzert gespielt mit meiner Band Horst Blank. Und da war auch der Alexander Waschkau da von Hoaxilla und Holger Krupp vom Dirty Minutes Left Podcast. Und die haben erzählt, hier, wir machen Donnerstag spontan Hörertreffen. Willst du nicht auch kommen? Ich habe gesagt, nee, kann ich nicht, da habe ich Bandprobe. Ja, dann bringen die Band halt mit. Und so haben wir dann schnell beschlossen, dass wir ein bisschen Live-Musik machen auf dem Hoaxilla Hörertreffen, was dann ja auch gleichzeitig ein Einschlafen-Podcast-Hörertreffen sein könnte. Das heißt, wenn ihr Lust habt, kommt einfach am Donnerstag, dem, was haben wir denn dann, den 18. Juni ab 8 nach Hamburg in die Taverna Romana Schulterblatt 63, glaube ich, und meldet euch dann wenigstens am besten nochmal kurz, wenn ihr kommt. Auf hoaxilla.de gibt es einen Beitrag dazu. Wenn ihr da mit plus 1 kommentiert, dann wissen wir, dass ihr kommt, oder plus 2, wenn ihr zu zweit kommt, damit wir ein bisschen wissen, wie viele Plätze da reserviert werden müssen. Ist sehr kurzfristig, tut mir leid, aber ja, war halt eine spontane Idee. Und das mit der Live-Musik wird wahrscheinlich auch ganz nett. Na, schauen wir mal. War zumindest eine sehr, sehr schöne Veranstaltung am Sonntag. 48 Stunden Wilhelmsburg. War zwar ein bisschen kalt oben auf dem Bunker, weil es irgendwie, ne, die Sonne war weg, waren Wolken und es war windig da oben. Ist ja auch relativ hoch, aber dafür hat man einen sehr, sehr schönen Blick. Und die Stimmung beim Konzert war auch sehr nett. Ganz, ganz dankbares Publikum. Die haben sogar geklatscht, wenn wir Lieder gespielt haben. Nee, es hat gut funktioniert. Wir haben 4 neue Songs im Programm gehabt, die wir vorher noch nie live gespielt hatten. Und die haben auch einigermaßen gut funktioniert. Logical Song von Supertramp. Iris von den Goo Goo Dolls. This Love von Maroon 5. Sehr schwierig ist für uns, weil das eine Musikrichtung ist, die wir sonst noch gar nicht so angefasst haben. Und was war noch neu? Irgendwas war noch neu. Achso, hier Salisbury Hill von Peter Gabriel. Ja. 4 neue Coversongs im Programm. Sehr schön. Na gut, jetzt habe ich euch eingeladen am Donnerstag, 18.06.2015 ab 8 Uhr etwa in der Taverna Romana Schulterblatt Hamburg. Schanze. Tja, vielleicht kommt ja jemand. Da freue ich mich. Es waren auch beim Konzert, also jetzt am Sonntag, waren auch ein paar Einschlafen-Podcast- und Realitätsabgleich-Hörer da. Das hat mich auch sehr gefreut. Das hat zum ersten Mal so geklappt. Es war schon einmal so, dass ein Hörer gekommen ist. Bei einem Konzert in Marias Ballroom, da bei Maria. Das war auch sehr nett. Und jetzt waren 2, 3 Hörer da. 4 vielleicht sogar. Das war schön. Ja. Freut mich, wenn man dann auch mal, wenn ich auch mal Gesichter dazu sehe, zu den Leuten, die mir manchmal schreiben. Tja. Gut, kommen wir zum Rilke der Woche. Der heißt In der Dämmerung. Und wenn ich mich vorbereite auf die Sendung und den Stream schon anmache und meine Live-Zuhörer begrüße, dann mache ich immer eine Probelesung. Also wenigstens den Rilke der Woche will ich vorher einmal gelesen haben, bevor ich ihn hier in der Sendung lese. Das ist ja beim Buch, das ich da hinterher lese, nicht so. Das ist ja, wie heißt denn das? Da gibt es auch einen Begriff für, ne? Prima Vista. Ich sehe den Text zum ersten Mal und lese ihn halt vor. Beim Rilke der Woche muss das ja nicht sein. Der ist so kurz, den kann ich halt vorher einmal lesen. Und bei einem Titel In der Dämmerung, da muss ich immer an die Sternzeit denken oder die Sternengeschichten. Einer von den beiden Podcasts hatte gerade letztens wieder das Thema Dämmerung. Denn es gibt erstmal verschiedene Arten der Dämmerung. Es gibt eine nautische Dämmerung und eine astronomische Dämmerung und noch irgendwie, glaube ich, was. Und die definieren sich über den Stand der Sonne unter dem Horizont. Also ab irgendwie 12 Grad Winkelabstand, wenn die Sonne 12 Grad unter den Horizont sinkt, ist irgendwie nautische Dämmerung oder so. Ich weiß es nicht so genau. Also die genauen Werte, dann bitte mal in der Fachliteratur nachschlagen. Und tatsächlich ist es jetzt im Juni, wir haben jetzt Mitte Juni, hier auf norddeutscher Höhe, so dass es gar nicht mehr richtig dunkel wird, weil die Abenddämmerung dann nachts in die Morgendämmerung übergeht. Tja, merkt man auch. Jetzt gerade ist es, wie spät ist es? Ich guck mal eben, 22.13 Uhr. Und jetzt ist so, geht so die Dämmerung los. Aber es ist eigentlich noch hell genug draußen, um ohne Taschenlampe spazieren zu gehen, würde ich sagen. Ich glaube, die Straßenlaternen sind noch gar nicht an. Doch, müssten eigentlich so langsam müssen auch die Straßenlaternen angehen. Aber also selbst wenn ich hier aus dem beleuchteten Zimmer nach draußen schaue, kann ich noch alles ganz gut erkennen. Bis hinten zum Wald hin. Mal gucken, stehen da gerade Rehe? Ist ganz nett. Manchmal, wenn ich aus dem Fenster gucke, über die Pferdewiese hinweg zum Wald, stehen hinten am Waldrand ein paar Rehe und äsen. Äsen dort. Das Gras. Das heißt doch so, oder? Rehe äsen, glaube ich. Sicher bin ich mir da nicht. Wo ich mir sicher bin, ist, dass heute beim Rilke der Woche das Gedicht In der Dämmerung dran ist. Hier kommt's. Und einmal löse ich in der Dämmerung der Pinien von Schulter und vom Schoß mein dunkles Kleid wie eine Lüge los und tauche in die Sonne bleich und bloß und zeige meinem Meere, ich bin jung. Dann wird die Brandung sein wie ein Empfang, den mir die Wogen festlich vorbereiten und eine jede zittert nach der zweiten. Wie soll ich ganz allein entgegenschreiten? Das macht mich bang. Ich weiß, die hellgesellten Wellen weben mir einen Wind und der erst beginnt, so wird er wieder meine Arme heben. Ja, und nächste Woche gibt's dann den wir alle sangen als Rilke der Woche. Also jetzt gucke ich nochmal eben in den Chat. Gibt's noch irgendwelche Fragen? Die Live-Hörer sagen, ist zu weit weg. Ja, 4 Stunden Fahrt nach der Arbeit, mal eben für einen Donnerstag, ist vielleicht ein bisschen viel. Das sehe ich absolut ein. Ich bin übrigens auch allen Hamburgern, die dann zum Hörertreffen kommen, nicht böse, ist ja keine Pflichtveranstaltung. Ne? Also nicht, dass ihr denkt, ich bin da enttäuscht, wenn ihr nicht kommt. Ich freue mich total, wenn ihr kommt. Aber wenn es nicht passt oder wenn ihr vielleicht auch gar keine Lust habt, mich live kennenzulernen, ist das auch nicht schlimm. Es ist sowieso immer. Also ich habe ja schon ein paar Hörertreffen gehabt, unter anderem beim 31C3, beim Kongress, wo wir auch die Live-Sendung gemacht haben im Realitätsabgleich. Das ist total schön, euch live zu treffen, aber manchmal auch verwirrend. Ich weiß dann auch manchmal nicht genau, wie ich mich verhalten soll. Es ist auch anspruchsvoll für mich, das dann alles aufzunehmen. Es sind ganz viele neue Eindrücke dann für mich. Und ich bin dann manchmal auch ein bisschen überfordert. Tut mir dann auch immer ein bisschen leid. Aber andererseits muss ja auch in Ordnung sein, so. Das ist ja auch nicht schlimm. Ich habe auch manchmal das Gefühl, dass die Leute, die ich treffe, überfordert sind, damit irgendwie mir dann gegenüberzustehen, weil sie dann doch nicht wissen, was sie mit mir anfangen sollen. Es ist eine sehr interessante Situation und ich kann das vollkommen nachvollziehen und verstehen, wenn sich jemand nicht dieser Situation hingeben will. Das ist auch in Ordnung. Ich trinke mal ganz kurz einen Schluck Wasser. Ist vermutlich auch ASMR, wenn ich einen Schluck Wasser trinke. Ich weiß es nicht. Gut. Immanuel Kant, Kritik der reinen Vernunft. Wir sind im zweiten Band auf Seite 442 beziehungsweise B493. Und ich weiß jetzt gerade nicht, wo ich zuletzt abgesetzt hatte. Aber ich glaube, ungefähr dort. Ich lese einfach mal bei irgendeinem Absatz hier los. Also, Augen zu und zugehört. unglücklicherweise für die Spekulation, vielleicht aber zum Glück für die praktische Bestimmung des Menschen, sieht sich die Vernunft mitten unter ihren größesten Erwartungen in einem Gedränge von Gründen und Gegengründen so befangen, dass da es sowohl ihrer Ehre als auch sogar ihrer Sicherheit wegen nicht tunlich ist, sich zurückzuziehen und diesem Zwist als einem bloßen Spielgefechte gleichgültig zuzusehen, noch weniger schlechthin Friede zu gebieten, weil der Gegenstand des Streits sehr interessiert. Ihr nichts weiter übrig bleibt, als über den Ursprung dieser Veruneinigung der Vernunft mit sich selbst nachzusinnen, ob nicht etwa ein bloßer Missstand daran schuld sei, nach dessen Erörterung zwar beiderseits stolze Ansprüche vielleicht wegfallen, aber dafür ein dauerhaft ruhiges Regiment der Vernunft über Verstand und Sinne seinen Anfang nehmen würde. Wir wollen vor jetzt diese gründliche Erörterung noch etwas aussetzen und zuvor in Erwägung ziehen, auf welche Seite wir uns wohl am liebsten schlagen möchten, wenn wir etwa genötigt würden, Partei zu nehmen. Da wir in diesem Falle nicht den logischen Probierstein der Wahrheit, sondern bloß unser Interesse befragen, so wird eine solche Untersuchung, ob sie gleich in Ansehung des streitigen Rechts beider Teile nichts ausmacht, dennoch den Nutzen haben, es begreiflich zu machen, warum die Teilnehmer an diesem Streite sich lieber auf die eine Seite als auf die andere geschlagen haben, ohne dass eben eine vorzügliche Einsicht des Gegenstandes daran Ursache gewesen, im Gleichen noch andere Nebendinge zu erklären, zum Beispiel die zelotische Hitze des einen und die kalte Behauptung des anderen Teils, warum sie gerne der einen Partei freudigen Beifall zujauchzen und wieder die andere zum Voraus unversöhnlich eingenommen sind. Es ist aber etwas, das bei dieser vorläufigen Beurteilung den Gesichtspunkt bestimmt, aus dem sie allein mit gehöriger Gründlichkeit angestellt werden kann. Und dieses ist die Vergleichung der Prinzipien, von denen beide Teile ausgehen. Man bemerkt unter den Behauptungen der Antithesis eine vollkommene Gleichförmigkeit der Denkungsart und völlige Einheit der Maxime, nämlich ein Prinzipum des reinen Empirismus, nicht allein in Erklärung der Erscheinungen in der Welt, sondern auch in Auflösung der transzendentalen Ideen vom Weltall selbst. Dagegen liegen die Behauptungen der Thesis, außer der empirischen Erklärungsart innerhalb der Reihe der Erscheinungen, noch intellektuelle Anfänge zum Grunde. Und die Maxime ist sofern nicht einfach. Ich will sie aber von ihrem wesentlichen Unterscheidungsmerkmal den Dogmatism der reinen Vernunft nennen. Auf der Seite also des Dogmatismus in Bestimmung der kosmologischen Vernunftideen oder der Thesis zeigt sich zuerst ein gewisses praktisches Interesse, woran jeder Wohlgesinnter, wenn er sich auf seinen wahren Vorteil versteht, herzlich teilnimmt. Dass die Welt einen Anfang habe, dass mein Denken ist selbst einfacher und daher unverweslicher Natur, dass dieses zugleich in seinen willkürlichen Handlungen frei und über den Naturzwang erhoben sei und dass endlich die ganze Ordnung der Dinge, welche die Welt ausmachen, von einem Urwesen abstamme, von welchem alles seine Einheit und zweckmäßige Verknüpfung entlehnt, das sind so viel Grundsteine der Moral und Religion. Punkt. Die Antithesis raubt uns alle diese Stützen oder scheint wenigstens sie uns zu rauben. Zweitens äußert sich auch ein spekulatives Interesse der Vernunft auf dieser Seite. Denn wenn man die transzendentale Idee auf solche Art annimmt und gebraucht, so kann man völlig a priori die ganze Kette der Bedingungen fassen und die Ableitung des Bedingten begreifen, indem man vom Unbedingten anfängt, welches die Antithesis nicht leistet, die dadurch sich sehr übel empfiehlt, dass sie auf die Frage wegen der Bedingung ihrer Synthesis keine Antwort geben kann, die nicht ohne Ende immer weiter zu fragen übrig ließe. Nach ihr muss man von einem gegebenen Anfange zu einem noch höheren aufsteigen. Jeder Teil führt auf einen noch kleineren Teil. Jede Begebenheit hat immer noch eine andere Begebenheit als Ursache über sich. Und die Bedingungen des Daseins überhaupt stützen sich immer wiederum auf andere, ohne jemals in einem selbstständigen Dinge als Urwesen unbedingte Haltung und Stütze zu bekommen. Drittens hat diese Seite auch Vorzug der Popularität, der gewiss nicht den kleinsten Teil seiner Empfehlung ausmacht. Der gemeine Verstand findet in den Ideen des unbedingten Anfangs aller Synthesis nicht die mindeste Schwierigkeit, da er ohnedem mehr gewohnt ist, zu den Folgen abwärts zu gehen, als zu den Gründen hinaufzusteigen, und hat in den Begriffen des absolut Ersten, über dessen Möglichkeit er nicht grübelt, eine Gemächlichkeit und zugleich einen festen Punkt, um die Leitschnur seiner Schritte daran zu knüpfen. Da er hingegen an dem rastlosen Aufsteigen von Bedingten zur Bedingung jederzeit mit einem Fuße in der Luft gar kein Wohlgefallen finden kann. Auf der Seite des Empirismus in Bestimmung der kosmologischen Ideen oder der Antithesis findet sich erstlich kein solches praktisches Interesse aus reinen Prinzipien der Vernunft als Moral und Religion bei sich führen. Vielmehr scheinet der bloße Empirismus beiden alle Kraft und Einfluss zu nehmen. Wenn es kein von der Welt unterschiedenes Wesen gibt, wenn die Welt ohne Anfang auch ohne Urheber, unser Wille nicht frei und die Seele von gleicher Teilbarkeit und Verweslichkeit mit der Materie ist, so verlieren auch die moralischen Ideen und Grundsätze alle Gültigkeit und fallen mit den transzendentalen Ideen, welche die theoretische Stütze ausmachten. Dagegen bietet aber der Empirismus dem spekulativen Interesse der Vernunft Vorteile an, die sehr anlockend sind und diejenigen weit übertreffen, die der dogmatische Lehrer der Vernunftideen versprechen mag. Nach jenem ist der Verstand jederzeit auf seinem eigentümlichen Boden, nämlich dem Felde von lauter möglichen Erfahrungen, deren Gesetzen er nachspüren und vermittels derselben er seine sichere und fassliche Erkenntnis ohne Ende erweitern kann. Hier kann und soll er den Gegenstand sowohl an sich selbst als in seinen Verhältnissen der Anschauung darstellen oder doch in Begriffen, deren Bild in gegebenen ähnlichen Anschauungen klar und deutlich vorgelegt werden kann. Nicht allein, dass er nicht nötig hat, diese Kette der Naturordnung zu verlassen, um sich an Ideen zu hängen, deren Gegenstände er nicht kennt, weil sie als Gedankendinge niemals gegeben werden können, sondern es ist ihm nicht einmal erlaubt, seine Geschäfte zu verlassen und unter dem Vorwande, es sei nunmehr zu Ende gebracht, in das Gebiete der idealisierenden Vernunft und zu transzendenten Begriffen überzugehen, wo er nicht weiter nötig hat zu beobachten und den Naturgesetzen gemäß zu forschen, sondern nur zu denken und zu dichten. Sicher, dass er nicht durch Tatsachen der Natur widerlegt werden könne, weil er an ihr Zeugnis eben nicht gebunden ist, sondern sie vorbeigehen oder sie gar selbst einem höheren Ansehen, nämlich dem der reinen Vernunft, unterordnen darf. So, bis hierhin. Ich wünsche euch allen wie immer eine gute Woche, ausreichend viel Schlaf, auch wenn es für uns Nordlichter im Moment nicht so richtig dunkel wird. So langsam wird es aber dunkel draußen. Ja, also jetzt kann ich nicht mehr bis zum Wald gucken. Die Dämmerung schreitet voran. Ja. Ich wünsche euch allen eine gute Nacht, wenn ihr gerade einschlaft, wenn ihr gerade am Steuer sitzt von eurem Auto und euch nur die Zeit vertreibt für eine lange Autofahrt, dann schlaft bitte nicht ein. Ansonsten hören wir uns vielleicht, wenn ihr Lust habt, nächste Woche wieder. Ansonsten gibt es ja auch noch ganz viele alte Episoden vom Einschlafen-Podcast. Kann auch mal wieder reinhören. Ansonsten bis dann. Ich habe euch alle lieb und